Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer. Mit Dominik und Marcel. In dieser Folge geht es um die Philosophie des Kinderfußballs. Dabei sprechen wir über Erfahrungen aus unserer eigenen Kindheit und Jugend und erklären, welche Konsequenzen sich für Kindertrainer aus der Idee des Bolzplatz- und Straßenfußballs ergeben. Ja, hallo Dominik. Wir starten direkt wieder ins Thema. Heute Thema Kinderfußball. Dominik, so spontan deine ersten Ideen, wenn wir über das Thema Kinderfußball sprechen, was sind so deine ersten Gedanken, die du da hast?
Ja, hallo erstmal, hallo Marcel. Gut, wenn man mit dem DFB-Mobil unterwegs ist, dann kriegt man schon so einige Eindrücke mit, aber immer noch falsche teilweise, wo man sieht, dass Trainer ihre Kinder Runden laufen, schicken. Aber ich denke natürlich auch direkt an meine eigene Kindheit, ne? Das war ja auch immer ganz spannend, weil wir halt einfach nur gekickt haben. Ne? Wir waren nach der Schule, habe ich den Schulranzen in die Ecke geschmissen und dann war ich im Prinzip auf dem Bolzplatz. Vielleicht habe ich davor noch Hausaufgaben gemacht. Aber ja, da war dann auch natürlich die Hölle los. Das war dann so in der Mitte der 90er Jahren und ja, vor allem verbinde ich damit große Freude, ne? Große Freude, Spaß am Kicken, an der Bewegung draußen und vor allem auch an der Gemeinschaft. Wie ist es bei dir?
Ja, also ähnlich. Also ich kann mich daran auch erinnern. Ich war viele Nachmittage auf dem Sportplatz, verschiedene Spiele. Ich weiß halt, keine Ahnung, wer sich diese Spiele ausgedacht hat. Das eine oder andere habe ich tatsächlich auch mal im Training ausprobiert. Die heißen ja überall anders, aber bei mir hießen die Hoch 1, Torino. Das waren so die Spiele, die wir immer gespielt haben, wo du dann den Ball immer nur aus der Luft ins Tor schießen durftest. Da waren wir eigentlich immer so die... Okay, ja, genau, so kenne ich das auch, ja. Aber dann haben wir auf dem Bolzplatz, auf dem Sportplatz dann, da sind wir über den Zaun geklettert, weil der schon abgeschlossen war. Wir waren so einer der ersten Kunstrasenplätze und dann sind wir über den Zaun geklettert, weil niemand den Platz aufgeschlossen hat und dann haben wir da gekickt und haben immer aufs große Tor gespielt mit 4, 5 Leuten und ja, das war eigentlich immer ziemlich witzig, ja.
Ja, und das...
Aber die Bewegungswelt... Ja. Von Kindern heute ist stark verändert, würde ich sagen, wenn man das jetzt mit unserer Zeit vergleicht.
Ja, man sieht keinen mehr, ne, draußen.
Ja.
Ich wohne mittlerweile zwar in der Stadt, aber da ist es ja noch schlimmer. Das heißt, Sportplatznutzung nur nach Plan. Und ja, es gibt ja hier kaum Bolzplätze und da sind wir ja im Prinzip auch schon in medias res im Thema drin, ja, die Bolzplatzkultur ist nicht mehr so da, wie wir es kennen aus unserer Kindheit. Also,
was heißt denn Bolzplatz aus deiner Sicht? Also was verbindest du denn damit, so mit deiner Bolzplatzzeit?
Ja, bei uns war es im Prinzip ja nicht, wie du sagst, ein fertiger Kunstrasen, sondern eigentlich noch eher eine Wiese, wo wir einfach zwei Tore markiert haben. Na, das konnte mit einem Pullover sein, mit was auch immer. Am besten auch mit dem Eistee, den man immer standardmäßig dabei hatte. heute, ja, diese Bolzplätze, diese typischen, gibt es ja gar nicht mehr. Es ist dann abgesperrt und man braucht einen Schlüssel. Den muss man dann irgendwo holen, ja, wo man gar nicht weiß, wo man genau, also wer da Ansprechpartner für ist. Von daher, wenn jetzt nicht gerade irgendwo in so ein DFB-Kleinspielfeld steht, die ich auch noch irgendwo unter Bolzplatz zähle, ist es schwierig für unsere Kinder. Da, ja, auf der Straße kickt auch keiner mehr, das haben wir auch ganz oft gemacht. Und ja, danach haben wir noch Verstecken und Fangen gespielt, ne, und sind auf Bäume geklettert.
Ja, also Was ich so feststelle, also wir sind ja immer relativ streng mit dieser aktuellen Generation von Kindern, dass wir sagen, die sitzen den ganzen Tag nur zu Hause, die sitzen nur vor der Konsole. Ich glaube, dass wir uns als Erwachsene vor allen Dingen mal vergegenwärtigen sollten, dass wir einen Großteil die Verantwortung dafür tragen, dass das heute so ist. Weil genauso wie du das beschreibst, ich muss mir vorher irgendwo einen Schlüssel holen, damit ich einen Sportplatz betreten kann. Und die Kinder haben ja nicht den Zaun gebaut. Die Kinder sind nicht diejenigen, die sagen, es muss ein Schlüssel geholt werden, sondern das sind wir als Erwachsene. Das heißt, wir haben den Kindern auch ein Stück weit, ja, diese Möglichkeit genommen. Ob die heute nutzen, das ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber aus meiner Sicht sind wir als Erwachsenen doch auch stark dafür verantwortlich, dass die Kinder eben nicht mehr, so wie du es sagst, irgendwo auf dem Bolzplatz sind, irgendwo auf der Wiese kicken oder auf den Sportplatz kommen, sondern heute die sind ja teilweise stärker gesichert als Fort Knox. Ja, also teilweise sogar Kamera überwacht und so.
Ja.
Also das müssen wir uns klar machen. Aber daraus resultiert eben eine veränderte Bewegungswelt von Kindern. Einmal die äußeren Umstände, für die wir als Erwachsene möglicherweise verantwortlich sind, aber auf der anderen Seite auch, ja, dieser durchgetaktete Tagesablauf, den viele Kinder haben. Ja, es gibt ja mehr als nur den Fußball. Es gibt ja auch andere Vereine und Eltern. Klar, ich kann das verstehen, fördern ihre Kinder in alle Richtungen. Da bist du donnerstags im Musikverein, mittwochs bist du im Fußballtraining, freitags bist du irgendwo bei der Feuerwehr. Das ist auch alles in Ordnung. Nur, ja,
Die
wenn ich
Kinder haben
gleichzeitig,
kaum noch Zeit,
ja,
sich
wenn,
selbst zu finden, ne? Weil alles so vorgegeben ist von den Erwachsenen.
ja, und die Schule geht auch teilweise bis halb vier, vier und die Kinder sind in den Ganztagsschulen. Also es ist eine ganz andere Taktung. Und dessen müssen wir uns als Erwachsene und vor allen Dingen als Kinderfußballtrainer bewusst werden. Denn wir können nicht die ganze Zeit mit der Keule auf die Kinder einhauen und sagen, oh, die bewegen sich gar nicht, wenn wir nicht gleichzeitig auch irgendwas dagegen tun.
Ja, und ich glaube, das ist auch, ich habe dazu mal Studien gelesen, so aktuell, das ist ja auch nicht so, dass wir schieben ja ganz oft auch alles auf die Medien, auf die neuen Medien, auf Social Media, auf Smartphones, Tablets. Und das hat zwar eine enorme Anziehungskraft, aber grundsätzlich haben die Kinder immer noch eine ganz große Lust zu spielen. Ja, das steht auch immer noch über allem. Also der Sport an der Bewegung.
Absolut.
Nur wenn keine Kinder da sind, dann fällt es auch für den Einzelnen schwer, dann entsprechend rauszugehen.
Und wir als Vereine oder als Trainer müssen genau da ansetzen, weil wie du schon sagst, Kinder, die haben noch die Freude am Spielen. Ja, egal in welche Richtung. Also auch an der Bewegung haben die heute noch Spaß, nur wir müssen das auch vermitteln. Und das ist ganz zentral für den Kinderfußball. Und das müssen wir als allererstes festhalten. Spielfreude ist das zentrale Element des gesamten Sports, also gesamten Fußballsports. Und alles andere, Elemente wie Technik, Taktik, Siegermentalität, Fitness aufbauen, das muss alles darauf aufbauen. Nämlich, wenn ich Spielfreude schaffe, schaffe ich diese, ja, intrinsische Motivation, also die innere Motivation von den Kindern, die sagen, ich will auf den Sportplatz, weil ich kicken will. Ja, und wenn wir das geschafft haben und die Kinder diese Spielfreude besitzen, dann fällt es uns als Trainer wesentlich leichter, die anderen Dinge darauf aufzubauen.
Ja, das stimmt. Und mit dieser Vielseitigkeit. Und da habe ich direkt mal eine Frage an dich.
Ja.
Du hast ja einen kleinen Sohn. Und wie alt ist der jetzt?
Ja, 5 Monate ist also noch weit
Da hast du ja
vom
noch ein bisschen
ersten.
Zeit. Aber
Genau.
hast du auch den Masterplan, wie du deinen eigenen kleinen Messi ausbildest? Also gibt es da sowas, dass man sagt, ich möchte mit so einer Art Ausbildungsplan, ich will mit einem Jahr, soll er das können? Oder wie siehst du das?
Also so verbissen sehe ich das gar nicht. Also ich würde das tatsächlich unter diesem und diese dieser Spielfreude einfach sehen. Also wenn wir eben über Kinderfußball sprechen, über Bolzplatz, über die Zeit, was fanden wir denn eigentlich gut? Und ich glaube, das würde ich gerne auch selbst auf dem Sportplatz ja umsetzen. Ob ich da jetzt einen direkten Plan habe. Ich weiß ja, wie der Kinderfußball funktioniert und ich weiß auch, in welcher Altersklasse was wichtig ist. Und wir gehen ja auch in der Praxis noch mal ein bisschen stärker drauf ein. Für mich ist wichtig, dass mir klar ist, was ist die Philosophie. Kinderfußball ist eben was komplett anderes als Erwachsenenfußball. Und wenn wir jetzt einfach mal uns diese Bambini vorstellen, also das sind gerade Kinder, die kurz vor dem Eintritt in die Grundschule sind, die müssen wir uns vorstellen, wenn wir an Kinderfußball in erster Linie denken. Dann müssen wir denken, was bedeutet denn das für die Praxis? Weil wir dürfen nicht vergessen, wenn wir den Fußball verkomplizieren, dann machen wir den Sport für, also machen wir den Fußball als Sport, ja, nicht mehr für alle frei. Also wir sind ein Breitensport mit Fußball. Und Bambini sind wir uns ganz einig, dass wir hier nicht von Leistungsfußball reden können. Also wir sind hier im Breitensport. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, dass ich das Spiel auf das Wesentliche reduzieren kann. Und was ist denn das Wesentlichere am Fußball, als auf der einen Seite Tore zu schießen
Und
und
Tore
Tore zu
rein.
verhindern? Ja, das muss ich mir vergegenwärtigen und eben die Voraussetzungen schaffen. Ich kann, also in der Schule würde keiner auf die Idee kommen, binomische Formeln zu vermitteln, wenn die Kinder nicht Plus und Minus rechnen können. Ja, oder multiplizieren und dividieren können. Aber im Fußball denken wir immer, die Kinder müssen gleich alles können. Nein, wir müssen ganz klein anfangen. Und wenn wir jetzt meinen Sohn nehmen, da geht es jetzt erstmal um Bewegungen, überhaupt lernen, zu koordinieren. Und das hört ja nicht mit 5, 6 Jahren auf. Ja, wenn die in den Bambini sind, dann können die ja nicht alles, sondern ich muss weiter eben daran bleiben. Und ich persönlich würde mich einfach am Straßenfußball orientieren.
Ja, das stimmt. Und Kinder sind halt auch einfach Allrounder, ne? Von Natur aus. Also es gibt ja auch diese berühmten Zitate von Heiner Brandt und Mehmet Scholl. Also, dass die Kinder halt wirklich von Natur aus alles Könner sind und wir das so ein bisschen ihnen abgewöhnen. Und ja, gut, diese Taktikgeschichten sind nochmal auf einem ganz anderen Blatt, die Mehmet Scholl da so kritisiert hat, auch in der Trainerausbildung. Aber wir sprechen ja sowieso jetzt auch über den Bambini F-Jugend, E-Jugend auch noch Bereich. Und
Ja, das ist der Grundlagenbereich. Also wir sprechen über den Grundlagenbereich. Grundlage heißt, das ist das Fundament, auf dem wir das restliche Fußballleben der Kinder und Jugendlichen errichten. Alles andere, was danach kommt, baut darauf auf. Und wer vielleicht schon mal ein Haus gebaut hat, weiß, ohne ein gesundes Fundament funktioniert das ganze Haus nicht. Also dann hält das Haus nicht, dann knarzt und knirscht es an allen Ecken und Enden und irgendwann stürzt vielleicht eine Mauer ein.
und das
Wir
wäre
müssen
dann der
uns klar
berühmte
sein.
Dropout, wenn die Jungs irgendwann in der
Ja.
C, vielleicht auch B-Jugend, wenn wir Glück haben, erkennen, dass sie eigentlich irgendwie keine Interessen mehr oder keine Lust haben, diesen Sport weiterzumachen. Und das ist dann der GAU. Und ja, dann sind dann Sachen schiefgelaufen, die oft auch, glaube ich, beim Trainer liegen, denn und dann auch die nächste Frage an dich, wie du das siehst, weil der Trainer ja dann oft sich auch ziemlich wichtig nimmt und üben, üben. Ja, ich denke mal, wir sprechen auch noch mal über Spielen und Üben im Vergleich, aber oft wollen wir sie, sind wir ja und Lehrer sind ja da ähnlich in so einem Art Gottmodus. Ohne sie funktioniert nichts. Aber ja. Ich glaube, wir täten gut daran, uns mal dann wieder zurückzunehmen und die Kinder einfach mal machen zu lassen.
Genau, und da sind wir ja auch wieder beim Straßenfußball. Weil wenn wir jetzt mal rein an Straßenfußball denken, war da ein Erwachsener, der uns in Mannschaften eingeteilt hat? War da ein Erwachsener, der uns den Ball aufgepumpt hat und hat gesagt, so, jetzt spielt er mit?
Das haben wir
War da
alles
ein
komplett
Erwachsener, der
selber
uns den,
geregelt.
ja. Und warum soll ich das als Fußballtrainer heute, wenn wir doch von Straßenfußball sprechen, warum soll ich als Trainer heute nicht, ja, mich daran orientieren? Das sagt ja auch im Prinzip der DFB, der sagt Straßenfußball. Ja, aber was heißt das denn in der Praxis?
Und wir sagen auch immer, wir brauchen mehr Bolzplatzmentalität. Aber was ist denn überhaupt diese Bolzplatzmentalität? Ich glaube, es fängt schon
Ja.
da an, was du angesprochen hast, mit wie kriege ich überhaupt ein Spiel zustande? Also ich habe jetzt hier 10 Freunde und wir wollen jetzt Fußball spielen. Wie wähle ich Teams? Ja, da fängt es ja dann schon auch an. Das können ja heutzutage viele Kinder gar nicht mehr. Also die kriegen das Spiel, das ist ja immer so, die das Spiel in Gang bringen, das Spiel dann aber auch am Laufen halten. Na, also Voraussetzungen dafür schaffen und dafür muss man dann ja auch kommunizieren.
Ja, also dieses selbstorganisierte Fußballspielen im Training. Also das heißt in der Konsequenz, ich muss Möglichkeiten finden, wo ich eigentlich das Fußballspielen im Training schon bei kleinen Kindern selbst organisiere. Das heißt, ich muss Möglichkeiten finden, wie ich zum Beispiel Mannschaften einteile, ohne dass ich hinterher der Trainer bin und mich angreifbar mache, weil ich glaube, folgende Situation kennt von uns jeder. Wir spielen eine Weile, wir haben als Trainer vielleicht zwei Teams eingeteilt, nach bestem Wissen und Gewissen. Und irgendwann kommt der Spruch, die Teams sind unfair. Die Teams sind so unfair. Und dann muss ich mich als Trainer vielleicht vor den Kindern rechtfertigen und sagen, nein, die Teams sind nicht unfair. Ich habe das extra so gemacht und extra so gemacht. Und wir gucken ja immer, dass wir die Starken gleichmäßig verteilen. Ja. Aber welche Möglichkeit gibt es denn, dass die Kinder selbst Teams wählen, ohne dass wir als Erwachsene einen großen Einfluss darauf nehmen müssen. Kennst du da eine Methode? Weil ich wüsste sofort eine, aber ich weiß halt, würde dir den Vortritt lassen. Vielleicht kennst du eine andere.
Ja, was ja tatsächlich einige. Also man könnte sie ja einfach mal dazu auffordern, wer am weitesten spucken kann, gewinnt und darf anfangen zu wählen. Aber ja, was haben wir früher gemacht? Wir haben dieses berühmte Piss-Pott-Spiel. Ja, vielleicht kennst du es auch noch, wo man immer einen Fuß
Absolut.
vor den anderen gesetzt hat und der Gewinner, der hatte nachher den Fuß oben. Also die zwei sind aufeinander zugegangen und der, der den Fuß oben hatte, hat angefangen zu wählen und dann wurde einfach locker nacheinander gewählt. Ja, und
Ja.
genau, was kennst du noch so?
Ja, also den Nachteil, den wir vielleicht immer kennen, wenn wir zwei Kinder auswählen, die wählen, jetzt geht es ja nur darum, wer darf als erstes wählen, ist dann immer. Der vermeintlich schlechteste, sage ich mal so, wird halt immer als letztes gewählt. Ja, also dieses Dilemma, das wir haben. Natürlich müssen wir nicht jedes Kind in Watte packen. Ja, und es ist klar, es gibt immer einen besten und es gibt immer einen schlechten. Nur der Punkt ist halt, wenn immer dasselbe Kind immer als letztes gewählt wird, weil es halt übrig bleibt, oh, dann muss ich den halt nehmen. Wir kennen ja die Sprüche. Das ist halt nicht so cool. Deswegen, ich kenne noch so eine Möglichkeit, da sind wir völlig frei von, dass das so abläuft. Und ich mache das auch in der Schule relativ gerne so. Ich wähle zwei Kinder aus, meistens so ungefähr auf einem Leistungsniveau, mittleres Leistungsniveau, schwaches oder starkes, wie auch immer. Und die Kinder machen das auch echt gerne. Und dem einen gebe ich die Aufgabe, dass er beide Teams einteilt. Also dem gebe ich den Auftrag, du teilst beide Teams ein. Der andere darf sich im Anschluss das Team aussuchen, was ihm besser gefällt. Also der die Mannschaften beide eingeteilt hat, wird dann
Naja.
das Team, der wird die Mannschaften so auswählen, dass er auf jeden Fall zwei Teams hat, die ungefähr gleich sind, weil er ja unter Umständen in das schlechtere Team kommen könnte. Ja, in
Naja.
das vermeintlich schlechtere. Also der andere wird sich auf jeden Fall das Bessere nehmen. Also guckt er, dass er die möglichst gleich macht. Und das ist eine relativ simple Methode, die in allen Altersklassen bisher bei mir funktioniert hat. Das ist ein bisschen Übung natürlich, aber die Kinder, die finden es super. Ja, sie dürfen die Teams selbst wählen und ich selten, selten habe ich die Situation, dass die Kinder kommen, oh, die Teams sind unfair. Es gibt immer mal Kinder, aber dann sage ich, ja, aber ihr habt die ja selbst gewählt. Also seid ihr selbst dafür
Genau,
verantwortlich,
ja,
dass ihr die
das finde ich ja cool. Das werde ich auch mal ausprobieren. Ich habe auch noch eine Methode. Was ich manchmal gerne mache, ist, die Kinder in zwei Reihen, also ich sage, bildet mal zwei Reihen und dann wissen die ja schon oder können sich denken, okay, wir bilden jetzt zwei Reihen und die zwei Reihen spielen dann auch auf jeden Fall zusammen, also gegeneinander. Also eine Reihe gegen die andere, aber so ist es dann nicht. Dann kommt Trick 17 und jedes Kind dreht sich mal 90 Grad zur Seite, sodass wir dann auch wieder zwei Reihen haben. Und dann kann ich in der Mitte die Reihen nochmal teilen und dann spielt quasi die eine Hälfte von der einen Gruppe mit der anderen Hälfte von der anderen zusammen, weißt du? Und
Okay.
dann haben wir im Prinzip quasi wieder gemischte Teams mit unterschiedlichen Leistungsniveaus und ja.
Also was ab und zu noch funktioniert, das ist so die schnellste Variante, die mir so geläufig ist vom Teams wählen, ist, ich beginne einfach mit, sucht sich jeder mal einen Partner oder eine Partnerin, ja? Und dann werden meistens so die besten Kumpels und die sind häufig, das ist natürlich abhängig von meiner Gruppe, aber das sind häufig Jungs auf demselben Leistungsniveau und die suchen sich quasi so ihren stärksten oder einen gleich starken Partner. Und dann mache ich das oft so, sage ich, sucht euch mal einen Partner und dann sage ich, okay, der eine kriegt ein rotes Leibchen und der andere kriegt ein gelbes Leibchen. Und damit habe ich meine Teams auch direkt schon eingeteilt. Also das ist so ein bisschen das Überlisten. Das
Ja,
kriegen die
cool.
Kinder natürlich spitz, wenn ich das zu häufig mache, aber
Ja.
grundsätzlich ist das so meistens die schnellste Variante, wenn ich mal eben gleichwertige Teams haben möchte. Ja.
Oder wenn ich jetzt ans Kindertraining denke, tatsächlich jetzt mal weg von der Straßenspiel, sondern im Vereinstraining, könnte man ja auch einfach mal den Zufall entscheiden lassen. Setzt dann ein bisschen Vorbereitung voraus in Form von Pokerchips, die ich mitbringe und einem Beutel vielleicht. Und da haben wir ja immer wenn du diese Koffer kennst mit diesen fünf Farben, oder spielt ja keine Rolle, aber wir suchen uns die Farben aus, mit wie vielen Teams wir spielen und dann lassen wir einfach ziehen, ne? Und dann haben wir einfach den Zufall entscheiden
Ja,
lassen.
oder ein Kartenspiel. Kartenspiel
Genau,
ist das
ja,
gleiche.
genau.
Ja. Genau, und da habe ich dann immer Möglichkeiten neu zu mischen, ja. Also es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ja. Also da ist der Zufall, aber es ging ja auch um dieses Selbstorganisierte und das ist so die Möglichkeit, dass ich das als Trainer mal komplett aus der Hand gebe und das an die Kinder übergebe, ja. Also das ist so eine Sache des Straßenfußballs, das selbstorganisierte Fußballspielen. Und dann, natürlich haben wir früher, wenn wir 14 Leute waren oder 16 Leute waren oder auch 15 Leute waren, eine ungerade Zahl, ja, dann haben wir 8 gegen 7 gespielt. Ja, aber meistens waren wir vielleicht nicht so viele. Und dann haben wir in Kleingruppen gespielt, 4 gegen
Ja.
4, 3 gegen 3.
Und kennst du noch
Und
diese WM, diese Mini-WM? Die ist
jeder gegen
auch
jeden.
sehr, sehr beliebt, ja, aber auf ein Tor.
Ja,
Das heißt,
genau.
ich spiele so lang, bis ich ein oder zwei Tore geschossen habe und komme dann eine Runde weiter. Und im besten Fall hat sich jeder eine Nationalmannschaft ausgewählt. Und dann hat man halt gekämpft, bis man im Finale war und dann waren nachher nur noch zwei übrig und im Finale musstest du dann zwei Tore schießen und das war dann immer cool, weil alle haben dann auf dich geguckt. Wenn tatsächlich will ja jeder ins Finale kommen und das ist, glaube ich, auch sehr beliebt. Ich mache es auch manchmal, wenn ich in der Schule unterwegs bin. Das ist tatsächlich, haben die Kinder da Bock drauf.
Ja, also eigene Regeln, das ist so das nächste Prinzip. Also wir haben jetzt selbstorganisiertes Fußballspielen, kleine Gruppen, eigene Regeln. Also wir haben die im Prinzip. Die Regeln, die du jetzt sagst, die können wir ja genauso gut auch umwandeln und die irgendwie anders machen, ja. Also ich kann das als Trainer nutzen. Warum soll ich das nicht alles aufgreifen? Kleine Gruppen, eigene Regeln, frag die Kinder, was ist denn wichtig? Was ist euch wichtig an Regeln? Und das Spiel einfach reduzieren. Dann lasse ich den Einwurf weg. Ich habe das, glaube ich, irgendwann in der Folge bisher schon mal gesagt. Wir lassen einfach den Einwurf weg, weil der ist halt ein Zeitfresser. Und wir dribbeln von außen ein oder passen von außen ein. Damit das Spiel einfach schneller funktioniert. Dann hatten wir, du hast es eben schon gesagt, da haben wir Pullis oder Wasserflaschen hingestellt als Tore. Die waren unterschiedlich groß.
Ja,
Mal
aber
war ein
darf nur
Baum
der
davor.
Eistee sein. Nur der Eistee.
Ja, genau. Also wir haben unterschiedliche Tore. Das sollen wir im Training auch nutzen. Warum soll nicht eine Mannschaft ein großes Tor und eine andere ein kleines Tor? Aber was zentral war im Straßenfußball, da bist du voll bei mir, wir hatten immer Wettbewerb.
Stimmt.
Wir
Ja.
hatten immer Wettbewerb. Egal welches Spiel wir gespielt haben, wir haben das nicht einfach so gespielt, sondern es ging immer darum, hinterher noch irgendeinem den Arsch zu bolzen. Ja, aus kurzer Distanz mit voll Karacho in die Kniekehlen zu donnern. Wenn der kurze Hosen an hat, hat sich das besonders gelohnt. Ja, aber es ging immer um Wettbewerb und es ging immer darum, nicht zu verlieren. Und ich kann heutzutage diese Spielfreude als Trainer genauso vermitteln. Ja, und wenn wir immer sagen, ja, die Kinder und Straßenfußball und dies und das, ja, dann versucht es doch ins Training umzusetzen. Ja, und dann sind wir ja bei den Konsequenzen für mich als Trainer heute. Was sind denn die Konsequenzen? Ich würde sagen, als allererstes weniger üben, mehr spielen. Und immer und wenn üben, dann im Wettbewerb.
Ja, ja.
Völlig richtig. Was ist noch eine Konsequenz aus deiner Sicht?
Ja, also das Spiel wird ja immer mehr als Erlebnis wahrgenommen bei den Kindern, ja. Und im Prinzip ist kein Taktiktraining nötig, weil alles, was sie brauchen, das habe ich ja auch schon ganz oft betont, bildet das Spiel ja komplex ab mit all seinen Dingen, passend dribbeln, schießen, all die Basistechniken, die man braucht, die lernst du ja dann im Spiel. Und dadurch machst du halt enorm viele koordinative Erfahrungen. Das ist ja auch dann dieses Prinzip dieser Ballschule, aber das ist ein anderes Thema. Ja, was hast du noch so? Also für Vorteile, Konsequenzen.
Ja, also auf jeden Fall würde ich das so unterstreichen. Also das Spiel als Erlebnis und nicht das Ergebnis in den Vordergrund stellen. Und wir können uns das vielleicht als Erwachsene nicht vorstellen, aber tatsächlich zeigen Studien, dass das Ergebnis nicht so wichtig ist, wie wir das als Erwachsene häufig vermuten. Also es ist den Kindern nicht so wichtig, ob das Spiel gewonnen oder verloren wurde. Ich stelle mir jetzt so eine Situation vor, ich habe gerade das Spiel vielleicht 8-1 verloren. Ja, dann warum schaffe ich es als Trainer denn nicht, den Kindern zu sagen, ja, genau das eine Tor. Und es gibt mit Sicherheit die Kinder, die sagen, ja, das eine Tor, das war super. Die waren so viel besser als wir. Ja, dann muss ich damit, den Kindern, die müssen damit lernen, umzugehen. Mhm. Also ich kann denen das ja auch klar machen. Der Gegner ist einfach besser. Aber wir haben es geschafft, gegen die ein Tor zu schießen. Also diesen Optimismus auch reinzubringen. Ja, also es geht jetzt wieder ein bisschen von der Konsequenz weg, aber eben diese Ergebnisorientierung so ein bisschen aus dem Fokus zu nehmen und das Spiel als Erlebnis zu sagen. Und du hast heute das gut gemacht und dir ist heute das so gelungen und du hast es 10-mal versucht zu dribbeln. Du bist zwar 9-mal hängen geblieben, aber beim 10. Mal, da hast du den sogar getunnelt. Ja, also, dass wir auf solche Dinge viel mehr Wert legen. Also die Kinder alleine Entscheidungen treffen lassen, wie du es eben schon gesagt hast mit dem Taktiktraining.
Genau, und da sind wir schon wieder auch beim Loben, ja. Dieses, was du ansprichst, ist viel loben, viel die Kinder bestärken in dem, was sie tun und die Kinder ausprobieren lassen, die Kinder frei sein lassen. Also die Kinder wollen Pirat sein. Ja, sie wollen ungestört Erfahrungen machen, mal frei, hören viel von Erwachsenen auch immer den ganzen Tag. Und dann kommen sie ins Training und dann schon wieder ein Erwachsener, der ihnen sagt, was sie machen sollen. Nein, lass sie mal einfach ausprobieren. Ja. Ich sag immer, Kinder sind wie Uhren, man darf sie nicht nur aufziehen, man muss sie auch gehen lassen. So als kleines Bild. Und ja, oder man kennt ja auch dieses Bild von der Pflanze, die wächst und gedeiht und der Trainer gießt mit der Gießkanne drüber und sorgt immer wieder für Impulse. Und dann sind wir ja auch sozusagen bei der Philosophie, die jetzt so ein bisschen auch durch den DFB in den Kinderfußball reinkommen soll, dass man einfach weniger, sage ich mal, instruiert, sondern mehr stimuliert. Das heißt, wieder mehr Impulse geben und quasi wie so ein Ziehvater einer Pflanze die Kinder irgendwie zur richtigen Lösung bringen. Aber nicht, indem man sie ihnen vorgibt, sondern vielleicht auch durch Fragen stellen, sie zu der Lösung hinleitet.
Dafür muss ich mir aber auch die Ziele des Kinderfußballs auch vergegenwärtigen. Ja, also wo will ich denn eigentlich hin? Ja, also ich weiß ja eigentlich, wenn ich jetzt ein Jugendkonzept zum Beispiel baue für meinen Verein, wo will ich später hin? Und was brauche ich alles dafür? Aber da muss ich ganz unten anfangen. Ja, also ich weiß, wie die Pflanze am Ende, um dein Bild jetzt mal aufzunehmen, ich weiß, wie die Pflanze am Ende aussieht. Aber ich muss auch wissen, was ich mit der Pflanze mache. Wenn ich zu viel reingieße, dann wird die ersaufen. Ja, wenn die zu viel Sonne bekommt, dann wird sie vertrocknen. Einfach um bei diesem Bild zu bleiben. Mhm. Das heißt, ich muss wissen, was braucht die Pflanze zu welcher Zeit? Was braucht das Kind in welcher Phase? Und wenn wir in diesem Fundament sind, um das nochmal zu sagen, im Grundlagenfußball, dann muss ich auch motorische Grundlagen schaffen. Das heißt, ich muss mich vielseitig bewegen. Und ich muss auch, vor allen Dingen im Bambini-Training, ja, einfach auch mal den Ball weglassen und Dinge schulen wie auf einem Bein hüpfen. Also ich habe immer diese Beschwerden im Kopf von wegen, die Kinder können nicht rückwärts laufen, die können nicht auf einem Bein hüpfen. Ja, dann machen wir es doch. Also müssen wir es doch mit denen machen. Wenn wir es mit denen nicht machen, wie sollen die es denn lernen? Ja, diese in Watte gepackten Kinder, ja, dann packen wir sie nicht in Watte. Dann lassen wir sie Eigenverantwortung übernehmen. Warum meinen wir als Erwachsenen, den Kindern ständig vorschreiben zu müssen, wann sie etwas zu tun haben? Wir müssen denen dabei helfen, selbstständig, selbstverantwortlich zu werden. Und damit kann ich, warum denn nicht, auch in den Bambini schon anfangen.
Ja, die bösen Erwachsenen. Jetzt haben wir viel geschimpft, diese Folge auf die Erwachsenen.
Ja, wir tun oft so, als wären wir dafür nicht verantwortlich, aber ich glaube, wir haben eine viel größere Verantwortung, als wir uns eingestehen wollen. Und wir müssen uns mal wieder lösen von solchen festgefahrenen Gedanken. Ja, also wir sind so verbissen in allen Dingen, die wir als Erwachsene tun, und wir denken, kleine Menschen sind das und die müssen große Erwachsene werden. Aber wir müssen uns von bestimmten Dingen lösen. Ja, das fängt in Prinzipien an. Das wird auch noch Thema, glaube ich, dass wir mal über Prinzipien sprechen. Also wenn ich höre, dass ein Trainer sagt, wenn du nicht weißt, wohin, schießt ein Ball ins Aus. Ja, gut. Also dann in dem Moment habe ich meinen Ausbildungsauftrag als Trainer ja im Prinzip schon an den Nagel gehängt. Ja, wenn ich sowas sage. Also das kennen wir alle, das habt ihr vielleicht schon gesagt und vielleicht fühlt sich der ein oder andere Zuhörer gerade ertappt, aber in dem Moment resigniere ich doch. Ich muss doch dem Kind eine andere Möglichkeit offenbaren, als zu sagen, wenn du nicht weißt, wohin, schießt den Ball ins Aus. Also meinetwegen noch, wenn du nicht weißt, wohin, schießt den Ball ins Tor. Dann sind wir bei einer ganz anderen Nummer. Das heißt, ich muss alle Kinder im Spiel fördern und fordern. Ich habe unterschiedliche Leistungsniveaus und ich kann nicht von allen das Gleiche abverlangen. Das ist völlig klar. Das, was ich aber machen muss als Kindertrainer, ist allen die gleichen Möglichkeiten geben, die gleiche Spielzeit zur Verfügung stellen, die Trainingsorganisation so machen, dass alle Kinder etwas lernen können. Die Unerfahrenen fördere ich, indem ich denen bestimmte Hilfen und Vereinfachungen gebe. Und die Stärkeren, denen kann ich doch Handicaps geben. Warum soll ich nicht mal dem starken Dribbler in meinem Team dem die Aufgabe geben, so, du darfst heute nur Tore mit deinem schwachen Fuß schießen. Ja, also wir müssen mehr wieder nicht nur sagen, ach, der kann das schon und der ist schon so gut, sondern wir müssen alle Kinder mitnehmen.
Ja, und allen einen Ball geben und allen auch viele Ballkontakte ermöglichen. Ja, und wie erreichen wir das? Einfach durch kleine Gruppen auch. Ich sage immer kleine Füße, kleine Felder, kleine Gruppen. Und somit bekommt jeder dann auch adäquat viele Ballaktionen, die dann auch wieder natürlich Motivation fördern, ja. Und im besten Fall macht man dann natürlich ein Tor. Die Kinder haben Bock, die haben viel mehr Freiräume, viel mehr Möglichkeiten.
Ja, und das ist der Kern. Also nochmal klar machen, der Kern des Spiels. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was brauchen wir eigentlich, um ein Fußballspiel zu organisieren? Wir brauchen einen Ball und wir brauchen Leute, mindestens zwei.
Und wir brauchen einen
Ja, also
Eistee.
alleine kann ich kein Spiel machen, da kann ich irgendwie. Und wir brauchen Eistee. Aber wir brauchen den Ball, wir brauchen vielleicht etwas, was wir als Tor definieren, und wir brauchen zwei Spieler. So. Und der Organisationsgrad vom Fußball, der ist so gering. Und das ist doch auch das, was den Fußball so interessant macht, weil es jeder spielen kann. Selbst derjenige, der noch nie Fußball gespielt hat, der zum allerersten Mal Fußball spielt, der kriegt eine Organisation von einem Fußballspiel hin, wenn er weiß, worum es geht. Tore schießen, Tore verhindern. So. Und das kriege ich mit allen Kindern hin. Und weil es so einfach ist, kann diesen Sport auch jeder betreiben. Ja, aber dann muss ich auch jedem die Chance geben, diesen Sport zu betreiben.
Und was brauchen wir noch? Ich glaube, wir brauchen auch begeisterungsfähige Trainer,
Ja.
die das Ganze vorleben und dann auch vielleicht mal wieder die Lust auf Fußball transportieren können, die dann auch mit Leidenschaft von Fan eines Vereins sind, die halt ihre gesamte Lust auf den Fußball, auf die Kinder übertragen und
Ja, Faszination am Spiel vermitteln, das wäre so ein Stichpunkt. Faszination am Spiel vermitteln. Warum ist das Spiel so geil? Ja, ich vermittle das und wenn wir beim Thema Spielfreude sind, ich lobe die Kinder und ich lasse sie frei spielen, weil das ist die Faszination. Nicht, dass ich als Trainer mit der Pfeife auf dem Platz rumlaufe und sage, du läufst nach links, du läufst nach rechts und ich unterbreche das Spiel, sondern indem ich die Kinder frei spielen lasse. Und dieses Entdecken, dieses Spielen, das ist das. Das ist das, was der Kern, die Philosophie des Kinderfußballs einfach ist.
Genau, lass die Kinder Pirat sein.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und empfehlt uns weiter an Trainer, Kolleginnen und Kollegen. Folgt unseren Kanälen auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Ampeltrainer Podcast oder dem Hashtag Ampeltrainer. Gerne könnt ihr hier mit uns und der Community diskutieren oder schreibt uns, welches Thema wir in unserem Podcast behandeln sollten. Bis dahin bleibt am Ball, bis zum nächsten Mal bei Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer.